Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 194. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode führt mich in die sanfte Hügellandschaft Rheinhessens. In der kleinen Weinbaugemeinde Wintersheim bin ich mit Bastian Benny verabredet, der dort seit 2019 sein eigenes Weingut führt. Auf meine Frage, welche Weine er denn anstrebt, kommt eine ganz präzise Beschreibung. Ich möchte natürliche, ursprüngliche und unaufgeregte Weine auf Flaschen füllen und dabei maximal schonend mit den natürlichen Ressourcen umgehen. Bastian begann seine Karriere als Koch und sammelte Erfahrungen in renommierten Restaurants. Sein wachsendes Interesse am Wein führte ihn dann schließlich zum Studium der Weinbau- und Önologie in Geisenheim. Praktische Erfahrungen sammelte er bei namhaften Weingütern wie Klaus-Peter Keller und Wagner Stempel. Er legt großen Wert auf Biodiversität und nachhaltiges Arbeiten. Seit 2023 sind die Weine biologisch und biodynamisch zertifiziert. Im Weinberg setzt er auf artenreiche Begrünung, Humusaufbau und den Einsatz bretonischer Zwergschafe, um lebendige Böden und vitale Reben zu fördern. Im Keller setzt er auf interventionsarme Weinbereitung. Die Weine werden ausschließlich per Hand gelesen, spontan in kleinen Gebinden vergoren und verweilen fast ein Jahr auf der Hefe. Dadurch kann auf Schönungsmittel und Filtration verzichtet werden. Schwefel kommt nur dezent zum Einsatz. Das Ergebnis sind lebendige, ungemein energetische und langlebige Weine, ein echter Geheimtipp in der bunten, vielgesichtigen Weinszene Rheinhessens. Im Podcast reden wir über all diese Dinge und vertiefen insbesondere die Frage, wie nachhaltige, regenerative und biodynamische Landwirtschaft funktioniert und worin ihre großen Stärken liegen. Freut euch auf eine ungemein spannende Podcast-Episode mit dem jungen, zugleich bodenständigen und visionären Winzer Bastian Benny aus Wintersheim in Rheinhessen. Los geht's! Lieber Bastian, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein und bin gespannt, was du mir so für Fragen stellst.
Ja, da kommt gleich die erste, mein Lieber. Und zwar, ich weiß, dass du aus Wintersheim kommst. Wo liegt denn das überhaupt und wie geht's dazu?
Ja, Metropolgemeinde mit ganzen 300 Einwohnern. Ich sage immer zweite Reihe Rheinfront, hinter Alzheim und Gundersblum, weg vom Rhein, zwischen Mainz und Worms, genau nördliches Wonnegau, Selztal, so an der Grenze befinden wir uns.
Also in Rheinhessen, also eher im östlichen Teil von Rheinhessen, relativ nah am Rhein, aber nicht ganz nah, ne?
Genau, also wenn man auf der Karte eine Linie zwischen Westhofen und Nierstein zieht, wenn man jetzt mal in Weinorten spricht, dann ist auf der Linie ziemlich genau in der Mitte eigentlich Wintersheim.
Okay, also zum Wonnegau zählt es aber trotzdem noch nicht, ne?
Ja, wir sind wirklich direkt im Eck, sage ich mal, wo irgendwie Mainz-Bingen und Wonnegau, da wechseln sich auch immer die Nummernschilder auf den Fahrzeugen ab. Also wir können wechseln zwischen Worms, Alzey, Mainz und Bingen eigentlich.
Gibt es da im Hinblick auf das Weinbergsterroir Besonderheiten, also in puncto Mikroklima, Böden etc.?
Ich würde sagen, natürlich die klassischen Lösslehmböden haben wir auch, ganz klar. Wintersheim ist eher so ein kleiner Hubbel, also wir haben jetzt nicht die klassischen Steillagen wie am Roten Hang oder ähnliches. Eine Seite ist mehr so südlich zugewandt, wo ein bisschen leichtere Böden sind, eben kalkig, lössige Böden. Und hinten raus geht es dann Richtung Norden raus, schwere Tonböden, eigentlich auch recht Rheinhessen-typisch, würde ich sagen. Also, ja.
Und wie viel Vollerwerbswinzer habt ihr?
Dafür, dass wir so ein kleines Ort sind, sind es tatsächlich relativ viele. Ich muss jetzt mal kurz durchgehen. Wir sind bestimmt 7, vielleicht sogar 8. Einige Fassweinvermarkter, auch der ein oder andere Flaschenweinvermarkter, genau.
Und du hast mir erzählt, du kommst ja aus einem Elternhaus, wo dein Vater auch Fassweinbetrieb hatte, aber im Nebenerwerb, ne?
Genau, also mal so, die Familie war eigentlich, kam aus Frankreich nach Deutschland und dann hat mein Urgroßvater eigentlich eine Bäckerei gehabt. Und daraus ist eigentlich erst Landwirtschaft entstanden, ne? Also wie man es klassisch noch die Gemischtbetriebe kennt, mit Schweinen, die die Reste von der Bäckerei quasi gegessen haben, mit bisschen Ackerbau, das eigene Mehl wurde da gemacht und so weiter. So kam die Landwirtschaft eigentlich erstmal zur Bäckerei, die wurde dann an meinen Großvater weitergegeben. Der hat dann die ersten ja, Weinberge gekauft in den 70er Jahren, hat das Haus gebaut, in dem wir jetzt auch wohnen, beziehungsweise das Weingut da drin weiterführen. Und mein Vater als jüngster Sohn hat die Landwirtschaft dann, ja, ich will nicht sagen, aufs Auge gedrückt bekommen, aber die beiden Älteren wollten es nicht unbedingt machen und dann ist quasi nur noch mein Vater übrig geblieben.
Okay, aber der ist trotzdem ja einem Beruf nachgegangen dann und hat den Mischbetrieb weitergeführt oder nur die Weinbauabteilung?
Genau, der war eigentlich, ja, hat einen ganz normalen 40-Stunden-Job gehabt, hat da Schnaps hergestellt für Kümmerling und dann wurde es weiterverkauft an Henkel und hat immer anfangs den gesamten Betrieb, Äcker und auch Weinberge, komplett bewirtschaftet und hat dann irgendwann aber die Äcker verpachtet, weil es einfach erstens zu viel Arbeit war und sich bei der kleinen Fläche, die wir da hatten, auch überhaupt nicht mehr rentiert hat, ja.
Also in diesem Kontext, in diesem familiären Kontext bist du groß geworden. Da war also eine Winzerlehre oder die Perspektive, Winzer zu werden, nicht ausgeschlossen, oder?
Nee, ausgeschlossen nicht. Wir durften und mussten auch ab und zu mal als Kinder immer mit. Genau, also ich habe von ja, Kindesbeinen an mitbekommen, was da so passiert. Aber es war da nie so wirklich die Leidenschaft, wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht entfacht bei mir.
Okay, verstehe. Kann man es auch vielleicht so erklären, wenn man selbst Wein macht, bis hin auch zur Abfüllung und zum Verkauf, dann ist das Produkt vielleicht doch noch ein Stück weit, ja, hat dann mehr Charme, ist ein Tick mehr sexy, ne? Also wenn man nur den Fasswein verkauft.
Ja, klar, ich meine, wenn man ne, vom Rebschnitt oder vom Weinberg pflanzen bis irgendwann, wenn man in die Flasche das Produkt begleitet und seine ganze Energie und Leidenschaft reinsteckt und dann rausgeht zu Menschen und es denen zeigt und im Optimalfall auch noch recht gutes Feedback dafür bekommt, dann ist es natürlich ein super Gefühl. Also ich denke, das macht auch generell irgendwie Selbstständigkeit aus, ja, wenn man einerseits ein Produkt herstellt und andererseits das natürlich auch gleichzeitig noch vermarktet in so kleinen Strukturen.
Jedenfalls, das Weinbusiness hatte damals nicht die Ausstrahlung oder die Anziehung auf den jungen Bastian, dass er gesagt hätte, ich mache jetzt eine Winzerlehre, sondern du hast eine andere Lehre angefangen, ne?
Genau, frei nach dem Motto, lern was Gescheites, wie sie mir alle gesagt haben, bin ich mit 16 ausgezogen und habe erst mal Koch gelernt.
Okay.
Ja, genau.
Wie kamst du auf dieses Metier?
Ja, es hat mich immer interessiert. Ich glaube, ich war immer ein Mensch, der gern was mit den Händen gemacht hat. Ja, und habe in der Schule schon mal ein Praktikum gemacht in Mainz im Favorite, so ein Hotel hier. Es hat mir super viel Spaß gemacht und bin da irgendwie bei geblieben. Ja, also ich bereue auch die Zeit, ne? Das waren schöne Erfahrungen. Ich habe dann die Ausbildung in Ludwigshafen gemacht. Und bin dann so meine Wege weiter nach Mainz. Zu Frank Buchholz war ich erst ein anderthalbes Jahr. Dann bin ich nochmal nach Bayern Richtung Schloss Elmau. Ein recht, ja, eins der besten Hotels, denke ich, eigentlich in Europa.
Ja.
Da war G7-Gipfel zu der Zeit, wo ich war. Und ja, lehrreiche Zeit.
Das ist eine lehrreiche Zeit, das ist aber auch ein Knochenjob, ne? Das ist also da muss man schon auch bereit sein, sich ein bisschen zu quälen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, ein harter Tag im Weinbau ist immer noch entspannter wie ein ganz normaler Tag am Herd. Also
Okay.
es ist schon, die Taktung ist einfach viel, viel enger, ne? Also Im Wingert habe ich einmal im Jahr im Prinzip die Möglichkeit, meine Trauben zu ernten und das Beste draus zu machen. Und ja, in der Küche musste es quasi je nach Sitzplatz 30, 40 Mal am Abend immer auf höchstem Niveau laufen. Und da darf sich auch keiner vom Team Fehler erlauben, weil wenn ein Zahnrad da nicht ins andere greift, dann bleibt der Motor quasi komplett stecken.
Ja, und wenn ich jetzt an Frank Buchholz in Mainz denke oder an den Gourmet-Tempel Schloss Elmau, dann kann ich mir vorstellen, da bist du Teil eines großen Teams, ne? Und das gibt einer den Takt an und du musst spuren und funktionieren.
Ja, genau, also ist schon, ich hatte Glück, ich war wirklich immer in Teams, wo die Hierarchie relativ flach war, aber natürlich braucht es jemanden, der annonciert, also die Bons vorliest und einfach sagt, okay, wir starten damit, machen damit weiter und danach kommt es, dass einfach ja jeder eben weiß, was in den nächsten 15 Minuten passiert, sage ich mal. Und so läuft eigentlich jeder Service ab, dass einer so ein bisschen am Pass steht, wo auch die Teller angerichtet werden. Und eben den Takt vorgibt, so ein bisschen wie beim Rudern der Schlagmann.
Genau. Und jetzt, Bastian, jenseits der Erfahrung, dass man da ziemlich knüppeln muss, hart arbeiten muss und auch die Bereitschaft mitbringen muss, also, und du hast die Erfahrung gemacht, das funktioniert scheinbar, ne? Du kannst das. Was hast du in dieser Zeit noch übers Leben und vielleicht auch über den Genuss gelernt, außer die harte Arbeit?
Ja, das war natürlich immer das Schönste abends, wenn jeder wirklich fertig war nach dem Service, hat man sich immer nochmal gemeinsam ins Restaurant gesetzt. Vor allem der Samstag war eigentlich der schönste Tag, weil Sonntag und Montag Schließzeit war. Dann wurden immer alle Reste Shampoos, der ganze Käsewagen wurde dann vom Team geplündert. Und klar, das war immer eine Zeit. Mit Genuss war man ohnehin 12 Stunden am Tag in Verbindung, weil man natürlich jedes Mal versucht hat, aus dem Produkt, was man von seinem Lieferanten oder teilweise von der eigenen Wiese gepflückt hat, das Beste zu machen. Aber dann auch so mit in den Weinbereich rein, war dann vor allem abends dann mit dem Servicepersonal, mit den Sommeliers zusammen nochmal die ganze Palette auf den Tisch zu legen.
Okay, also ich kann mir vorstellen, ne, da kann man auch vom Virus Wein so ein Stück weit irgendwann infiziert werden.
Ja, da war. Das war auf jeden Fall der erste Moment, genau, wo es mich so getroffen hat. Und ja, kann man schon sagen.
Du bist irgendwann ja, wir reden ja heute, oder ich rede heute mit dir als Winzer, also irgendwann hast du die Entscheidung getroffen, dich nochmal neu zu orientieren. Wie kam es dazu? War die Arbeit doch auf Dauer nicht deins oder hat dich etwas anderes dann tatsächlich mehr begeistert oder gereizt?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich habe schon irgendwann in meiner Kochzeit gemerkt, ich bin nicht der Mensch, der, soll gar nicht böse gemeint klingen, aber ich bin nicht der Mensch, der in einem Restaurant arbeitet, wo es vielleicht einen Monat oder eine Woche immer das Gleiche gibt. Da wäre mir ein bisschen die Abwechslung gefehlt. Und trotzdem habe ich aber gesagt, auf lange Sicht ist ein Angestelltenleben als Koch eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle, wenn man mal Richtung Familie oder vielleicht auch körperlichen Verschleiß guckt, konnte ich mir das nicht so vorstellen. Dann habe ich eigentlich nochmal angefangen, dual internationales Hotelmanagement zu studieren. Bin in der Zeit auch wieder quasi Richtung Heimat gezogen und war da wieder ja auch sehr beeinflusst von einem guten Freund von mir, von Moritz Kissinger, der zu der Zeit auch sein erstes Studium als in Hohenheim absolviert hatte und dann eine Winzerausbildung gemacht hat zu der Zeit. Und das war eigentlich so die Zeit, wo ich immer gut gekocht habe, dem Moritz ein paar Flaschen mitgebracht hat und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir einfach Geisenheim und dann hat es eigentlich so, ist der Stein
Ja,
richtig
okay.
ins Rollen gekommen.
Ihr seid zusammen nach Geisenheim.
Genau, ja, wir kennen uns schon ewig eigentlich, ja.
Hohenheim, das ist Agrarwirtschaft, ne? Agrarwissenschaft oder was?
Genau, der hat da in so einem nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie in dem Bereich hatte da erst was studiert.
Oh ja, spannend auch. Und wann war das? Wann seid ihr nach Geisenheim?
18 haben wir uns eingeschrieben. Ich war dann vorher noch, ich habe dann nach der IHK-Ausbildung Hotelfachmann quasi wäre eigentlich der Weg weiter in Worms auf der Hotelfachschule gewesen. Und da habe ich aber gesagt, nee, ich studiere lieber Weinbau, habe mich in Geisenheim eingeschrieben, hatten noch ungefähr 9 Monate zu überbrücken. Da hatte ich in der rheinhessischen Schweiz bei Wagner Stempel gearbeitet. Es war so meine erste Zeit dann in einem fremden Weingut, was mich auch sehr geprägt hat, was super schön war. Und dann ging es ab nach Geisenheim.
Was hast du bei Wagner Stempel mitgenommen?
Ja, super viel. Also ich glaube, das war der Betrieb, wo ich einfach noch am meisten gelernt habe, sage ich mal, wo wirklich alle 2, 3 Tage was Neues kam, einfach aus dem Grund, weil ich ja wirklich noch grün in den Ohren war. Also ich kannte natürlich Weinbau 1.0 von meinem Vater, aber dann hat es auch relativ schnell schon aufgehört, ne? Und da war es ja wirklich so, dass ganz viele Handarbeiten, die man daheim vielleicht nicht so gekannt hat oder auch Kellerarbeiten, das war alles noch viele Sachen super neu, ne? Ich hatte ja, wie gesagt, vorher keine Ausbildung gemacht und so weiter. Also schwer zu sagen, was mich da besonders geprägt hat. Allein die Betriebsphilosophie, der Mitarbeiterumgang fand
War
ich
super,
schon
ne?
schön, ja. Also super Zeit.
Ja, verstehe. Und dann hast du angefangen, 18 zu studieren, und
Ja.
im Studium sicherlich auch ein paar Praktika gemacht, oder?
Ja, genau. Ich war ja dann schon in Anführungszeichen 25. Hab dann auch gedacht, okay, bis ich fertig bin, bin ich 28. Entsprechend wollte ich da eigentlich schon irgendwie die Zeit auch nutzen in allen Semesterferien und auch während dem Studium, dass ich eigentlich immer irgendwo arbeite. Ich habe dann bei der Eva Fricke auch wieder genau im Rheingau in Lorch zusammen mit Moritz da über 2 Saisons eigentlich gearbeitet in Steillagen. Das war auch sehr schön, coole Erfahrung, Bio-Steillage. Und dann in Semesterferien bei Griesel in 19, bei Frank John habe ich dann angefangen, als Corona kam. Da hat Geisenheim ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die ganzen digitalen Vorlesungen irgendwie hinzubekommen. Da haben wir gesagt, komm, wir ziehen weg von Geisenheim. Und ich habe gesagt, ich gucke mir nochmal einen Betrieb an, bevor ich jetzt irgendwie schon zu Hause anfange. Das war auch schön, habe ich irgendwie. Es war keine ganze Saison, aber irgendwie von April bis Ende Herbst war ich da in der Pfalz.
Bei Frank John.
Genau,
War
auch
Frank
kleine.
Selbst da oder eher seine Kinder?
Gut, der Frank hat ja auch, ist quasi noch Weinbauberater nebenbei.
Genau.
Also er hat schon viele Reisetage. Wir haben uns trotzdem 1, 2 Mal die Woche, je nachdem, gesehen, manchmal auch weniger. Ich war auch selbst nicht 5 Tage die Woche da. Also genau, ich kam, glaube ich, 3 oder. Weiß gar nicht mehr genau, 3 Tage die Woche oder so war ich, glaube ich, bei Jons. Hat viel klar mit dem Sebastian zu tun, auch mit seiner Schwester, der Dorothea, die ja auch zu der Zeit in Geisenheim war. Also ich kannte sie auch ein bisschen. Ja.
Das sind ja zum Teil, also Frank John, Bio-Dünnbetrieb, ne? Eva Fricke und Wagner Stempel, Biobetriebe.
Ja.
Ich glaube, du hast mir erzählt, du warst auch noch mal im Elsass, auch bei einem biodynamischen Betrieb.
Genau, das war auch zwar mein offizielles BPS quasi von Geisenheim. Das war sehr inspirierend. Maison Lissner heißt es, eher ein bisschen im nördlichen Elsass, 20 Minuten von Straßburg ist es. Ja, kann ich jedem empfehlen. Ich bin da eigentlich zufällig drauf gestoßen, weil wir einen Freund im Elsass besucht haben, da im Nachbarsdorf. Der hat da gerade bei Brandt gearbeitet. Und den habe ich einfach gefragt, ey, kannst du hier in der Ecke noch was empfehlen, wo wir uns noch angucken können? Und da hat er halt einen Bruno und einen Theo uns empfohlen. Die haben uns da super herzlich aufgenommen. Da habe ich den direkt gefragt, ob ich mal im Herbst bei ihm arbeiten kann. Und das war ja schon eine besondere Art Weinbau, die da stattfindet.
Erzähl mal, ich habe den Betrieb auch auf dem Schirm, aber erzähl mal genau, was du da oder was dich da besonders beeindruckt hat.
Ja, ist auch ein Mensch, der eigentlich relativ spät in den Weinbau kam, der Bruno. Der kam, glaube ich, um seine 40er rum, der hat eigentlich in Colmar irgendwo auf dem Weinbauamt gearbeitet. Dann wurde sein Onkel schwer krank, der den Betrieb vorher gemacht hat. Und der hat den Onkel gefragt, hier Bruno, willst du es machen? Und der hat gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber erstmal musste vollendern, alles weg. Und mehr oder weniger Hals über Kopf hat er sich eigentlich dazu entschieden, so gut wie komplett auf Pflanzenschutz zu verzichten und auch eigentlich die klassischen Pflegearbeiten, die man so gewohnt ist im Weinbau, nicht mehr zu machen. Also er hat sich irgendwie, glaube ich, versucht als Mensch in der Monokultur schon ein bisschen zurückzunehmen und auch versucht der Natur da so viel Platz zu geben, wie es irgendwie möglich war. Der hat es immer Ökosystemimitat genannt. Das fand ich eigentlich ein ganz passendes Wort, weil ihm schon bewusst war, ne, die Reben wurden da gepflanzt und ja, natürlich auch zu dem Zweck, dass man die Trauben später wieder rausholt, aber er hat trotzdem immer versucht, also eigentlich jeder Busch, der da irgendwo gewachsen ist, der durfte eigentlich bleiben und es wurde einmal im Jahr gemäht, bevor dann die Handlesemannschaft durch den Weinberg gegangen ist. Und auch pflanzenschutztechnisch hat er in manchen Jahren, glaube ich, wirklich gar nichts gemacht. In manchen Jahren mal ein bisschen Schwefel. Natürlich nicht immer mit vollem Erfolg, ne? Das hat er mir auch erzählt. Also er hat auch viel Lehrgeld bezahlt. Aber ich war 20 da, war jetzt natürlich auch nicht das anspruchsvollste Jahr, aber ich fand es schon sehr inspirierend, wie gesund eigentlich eine Pflanze und auch die Trauben dastehen können. Da waren es, glaube ich, so knapp 20 Jahre, als er das System sozusagen umgewandelt hat. Und es war echt, ja, hat mich nachhaltig beeindruckt, sag ich mal.
Ja, man kann auch jedem Hörer, Hörerin nur empfehlen, da mal auf deren Webseite zu gehen. Da wird viel erklärt, da wird auch viel Philosophisches und auch Literaturästhetisches miteinander verknüpft. Das ist und wird sehr deutlich im Versuch, ganzheitlich auf das Thema zu gucken, ne?
Ja, super. Also, das hat mich auch direkt abgeholt. Der hat dann auch das Weingut sozusagen nochmal ein Wirtschaftsgebäude neu gebaut, aber wirklich mit in der Natur, mit Holz, mit auch sich Gedanken gemacht, wo bekomme ich die Wärmeenergie her? Ne, hat dann so ein tiefen Wärmesystem irgendwie da eingebaut. Also eigentlich, ja, es hat mich voll beeindruckt. Der hat super, super weit gedacht und ich glaube auch tatsächlich, es war am Ende sehr wirtschaftlich, das Ganze, weil er hatte zwar kleine Erträge, aber ne, die hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, glaube ich, waren das so 10 Hektar ungefähr im Ertrag und die hatten über das ganze Jahr eigentlich nicht wirklich einen Mitarbeiter. Also die haben super niedrige Kosten gehabt und klar, wenn du dann vielleicht 30 oder auch 40% weniger Ertrag hast, kannst du das aber auch so kompensieren. Im Keller haben die fast keine Technik eingesetzt. Es war alles ziemlich low intervention. Und ich glaube schon, dass es gepasst hat so.
Ja, das ist relativ konsequent. Also, du hast jedenfalls viel in der Zeit, ja, in relativ kurzer Zeit, muss man sagen, erlebt. Nun war das allerdings Corona-bedingt in Geisenheim nicht so inspirierend, oder? Prickelnd.
Doch,
Doch auch.
also ich hätte schon Ideen, wie man den Studiengang vielleicht ein bisschen anders gestalten könnte, aber in der Uni hat man viel gelernt, ne? Auch wenn es irgendwie ein blödes Semester war oder auch blöde zwei, die ersten beiden, wo man irgendwie Biologie, Chemie und alles erstmal erklärt bekommen hat, aber ne, das, was wir machen draußen im Weinberg, ist auch nichts anderes, wie den Naturgesetzen zu folgen. Und wenn man nicht weiß, wie die funktionieren, glaube ich, gibt es an der einen oder anderen Stelle durchaus mal ein Verständnisproblem. Dementsprechend, ich fand es gut, was man da mitgenommen hat. Ich fand, es war auch viele Sachen dabei, die ich in der Praxis so nie umsetzen würde, vor allem wenn man im Bereich Keller guckt. Aber also ich kann das jedem empfehlen, eigentlich dahin zu gehen, vor allem für die Zeit nach der Vorlesung, ne? Also was man da an Menschen kennenlernt, wie der Quereinsteiger, auch Betriebsnachfolger von kleinen, großen Betrieben, Leute wie ich. Und das ist einfach die Vielfalt, die Kontakte, viele Leute, mit denen ich heute immer noch gut in Kontakt bin oder auch mal frag oder die mich mal fragen. Und ja, ich finde es, also ich kann es eigentlich empfehlen.
Ja, super. Nee, ich dachte eben deswegen die Frage so gestellt, weil Corona da möglicherweise dafür gesorgt haben hätte können, dass ihr wenig präsent wart in der Zeit. Aber du hast also auch noch Zeiten erlebt, wo wieder ganz normaler Unibetrieb war.
Ja, also die ersten zwei Semester waren noch komplett voll und das dritte auch noch zum Teil. Und das hat bei mir sowieso gereicht, um meine kompletten Ersparnisse als Koch in Wein umzusetzen. Also die nächsten 3 Semester hätte ich eh hungern müssen. Dementsprechend
Okay. Kam
es mir
Corona
in
ganz zu
Sinn,
Pass.
kam gerade recht, genau.
Okay. Jedenfalls hat es für die Gründung eines guten Netzwerks gesorgt. Okay, und die Kasse geplündert. Verstehe.
Ja.
Bist du da schon in dieser Zeit in Geisenheim dann schwanger gegangen mit dem Gedanken, doch zu Hause den Betrieb zu übernehmen? Oder dachtest du vielleicht dran, bei irgendeinem der größeren, bekannteren Betriebe als Außenbetriebsleiter oder Kellermeister oder was auch immer anzuheuern?
Nee, das war schon irgendwie dann das Ziel, auch mit dem Schritt nach Geisenheim war natürlich das langfristige Ziel, auch den Betrieb zu Hause weiterzuentwickeln oder irgendwann mal zu übernehmen. Ich habe auch schon mit dem Jahrgang 18 meine ersten 2 Barracks dann gekauft, weil der Vater gesagt hat, kommt mir nicht in den Keller. Habe dann meine ersten 500 Liter Wein gemacht. Das waren aber über die Zeiten immer ganz, ganz kleine Mengen. 2019 haben wir unseren ersten Sekt dann tatsächlich aber auch gelesen und entsprechend halt die Weinberge auch dazu bewirtschaftet. Aber ich bin auch nach Geisenheim bin ich auch nochmal nach Jons, genau, nach Geisenheim bin ich dann nochmal nach Flöda zu Kellers, wo ich knapp ein Jahr war. Genau, das,
Komplett
ja.
gearbeitet ein Jahr lang.
Von November bis November müsste
Okay,
ziemlich genau ein Jahr
cool.
gewesen sein, ja.
Ah ja, weil das war doch dann sicherlich auch noch mal erhellend.
Ja, wie eigentlich jeder Betrieb hat auch jeder Betrieb was Besonderes und man kriegt immer was Besonderes mit und ich glaube, da ist es auch, ja, da habe ich beim Mittagessen auch sehr viel gelernt und natürlich auch im Weinberg und sonst wo. Das war auch einfach eine schöne Zeit. Ich habe mich super mit allen Kollegen, mit der ganzen Family verstanden. Ja, war wie eigentlich alle meine Stationen auch da wieder super viel Glück gehabt. Ich konnte viel mitnehmen. Auch super viele Kontakte knüpfen. Genau, wurde auch immer unterstützt, wenn ich irgendwie mal Zeit für mich gebraucht habe. Ne? Ich meine, so ein Sommer ist dann auch nicht ganz leicht, wenn man als Angestellter sozusagen Winzer ist und dann nach 9 Stunden heimkommt und ähnliche Arbeiten nochmal 4 Stunden versucht weiterzumachen, zehrt es auch schon ganz schön an so einem Körperchen. Aber da wurden mir eigentlich auch immer viele Freiräume gegeben und da bin ich auch sehr dankbar.
Und dann hast du, um jetzt vielleicht einen kleinen Sprung zu machen, du hast gesagt, du hast den ersten Sekt 19 gemacht. Das war ja wahrscheinlich die Zeit, wo du auch von Nico Brandner bei Griesels ein Stück weit inspiriert worden bist. Wann war denn die Gründung von dem Weingut jetzt Bastian oder Benny Bastian oder Bastian Benny?
Genau, also 19 war es noch meinem Vater. In dem Jahr habe ich bei Griesel gearbeitet und 22 habe ich offiziell den Betrieb von meinem Vater dann gepachtet. Also es gab in dem Sinn keine wirkliche Übergabe. Wir haben es 1, 2 Jahre versucht, auch irgendwie miteinander zu machen. Ich glaube, die Philosophien waren dann doch ein bisschen zu verschieden, beziehungsweise mein Vater, wie gesagt, hatte einen Vollzeitjob und konnte nicht immer ganz die Zeit investieren, die aus meiner Sicht vielleicht nötig gewesen wäre. Und irgendwann sind wir einfach zu dem Schluss gekommen, dass mein Vater gesagt hat, hey, pacht du doch den Betrieb, dann kannst du machen, was du willst, hast auch das ganze Risiko. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, mache ich, weil für mich war es irgendwie auch keine Lösung, da immer einen faulen Kompromiss in der Landwirtschaft oder wo auch immer zu machen, weil eine Maßnahme mal zu teuer war oder zu lang gedauert hat. Genau, da haben wir uns einfach für den Weg entschieden. Aber eigentlich so seit 2020, seit Corona kam, sage ich mal, war ich schon zu Hause in Weinbergen eigentlich immer hauptverantwortlich.
Du hast gerade gesprochen davon, dass da die Zugänge, die Ansätze, die Grundidee, wie man da arbeitet, wie man den Weinberg wahrscheinlich pflegt und wie man dann auch im Keller das Geerntete umsetzt in Wein, dass ihr da nicht einer Meinung wart. Was waren denn deine Herangehensweise, deine Idee vom Weinmachen, deine Grundüberzeugungen im Hinblick auf die Weinbergspflege?
Also für mich hat eigentlich schon immer wirklich der Weinberg im Fokus gestanden. In der Anfangszeit, ne, ich sag jetzt mal zwischen 19 und 21 oder auch 18, da die Spielereien habe ich auch immer mal, sage ich mal, in der Traubenverarbeitung oder im Keller ein bisschen rumexperimentiert, mal mit Maische, Mazeration Carbonik oder auch mal mit bisschen Schwefel in der Gärung, weil ich so Sachen sensorisch einfach interessant fand bei Kollegen, die mich inspiriert haben. Das hat sich jetzt aber eigentlich ein Stück weit gewandelt. Der Fokus ist noch mehr auf die Landwirtschaft gegangen und wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir relativ gefestigt auch mittlerweile sind und sagen, alles natürlich Handlese und ab dem Zeitpunkt wird eigentlich jedes Träubchen immer genau gleich behandelt, weil wir sind zwar sehr, sehr low intervention, ich würde es trotzdem nicht Naturwein nennen, ich würde es eigentlich Terroirwein nennen und aus meiner Sicht kann man eigentlich das Pure wirklich nur rauskitzeln, wenn man dann in der Verarbeitung den Faktor Mensch ein bisschen zurücknimmt, ne? Beziehungsweise wir machen alles Ganztraubenpressung, alles geht mit so gut wie keiner Sedimentation eigens Fass und vergärt dann da und bleibt da auch drin. Und das halt mit der Idee, dass der Unterschied im Geschmack wirklich aus dem Weinberg kommt und nicht, weil wir über die Zeit im Keller so viele verschiedene Sachen gemacht haben.
Gut, es können natürlich ja auch durchaus mal, man könnte auf die Idee kommen, zu sagen, unterschiedliche Moste oder beziehungsweise unterschiedliche Traubenqualitäten, die sich auch unterscheiden, jetzt nicht, dass der eine mehr Zucker als der andere hat, aber dass das Ausgangsmaterial anders ist. Der eine Weinberg liefert ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, der eine ist vielleicht auch besser Stickstoff versorgt als der andere. Da hast du ein bisschen eine höhere Säure, da mehr was anderes. Und dass man dann sagt, Mensch, das müssen wir im Keller, um das zu erhalten, ne, diese Besonderheiten, muss man auf den Most auch dann individuell eingehen. Du sagst aber genau das Gegenteil, ne? Du behandelst im Keller alle gleich.
Ja, genau, also wie du es ja gerade schon beschrieben hast, ne, jeder Weinberg ist anders. Einer hat mehr Ertrag, einer hat weniger Ertrag, einer steht auf dem Ton, einer steht auf dem Kalk. Traditionell, wie es wahrscheinlich in den meisten Fassweinbetrieben ist, haben wir auch super viele verschiedene Rebsorten auf den 7 Hektar, die wir bewirtschaften, also deutlich über 10. Zum Glück sage ich mittlerweile auch viele alte Anlagen. Oft sind es dann aber halt so Müller, Kerner, Faber, Huxl-Sachen, die ich vielleicht auch zu Beginn gedacht hätte, das wird alles mal Spätburgunder und Chardonnay. Aber mittlerweile, wo wir jetzt auch mal ein paar Jahre gute Landwirtschaft gemacht haben, seit 18 nicht mehr gedüngt haben, sieht man eigentlich, also das ist meine persönliche Meinung, dass jede Rebsorte auch ein gewisses Potenzial hat und ja, für mich selbst ist es vor allem interessant, ne, dann hoffentlich in 5, 6, 7, 8 Jahren mal zu sehen, wie entwickeln sich denn die Weine und wie schmecken sie denn unterschiedlich. Immer mit dem Wissen, dass ich eben in dem einen Jahr, keine Ahnung, mal mit Maische gearbeitet habe und in Ganztrauben gepresst und in einen waren sie im Stahl und im anderen in Holz und dann, was man halt sonst noch so machen kann, ne?
Verstehe. In dem Punkt nochmal zurück zu dieser Einschätzung. Und vorhin gesagt gerade, dass auch diese Rebsorten, die gemeinhin ja nicht als besonders edel gelten, ne? Du hast Huxl genannt und ein paar andere, Müller etc. Ist das jetzt quasi so ein bisschen Schönreden, ne? Weil ich habe sie halt und sind halt alt und ich will sie nicht rausreißen. Das wäre auch vielleicht nicht angesagt oder gewisser Frevel. Oder sagst du, ja, die haben doch, wenn man die jetzt im Weinberg richtig behandelt, nicht düngt, keine überhöhten Erträge von ihnen verlangt, wenn sie die Anlage ein bestimmtes Alter hat, dann kann man da ganz seriöse, vielleicht sogar vergleichbar gute Weine machen wie mit den sogenannten edlen Sorten.
Ja, bin ich schon fest der Meinung. Also, wir haben sie bisher schwerpunktmäßig bei uns in der Basis verwendet, was eigentlich keinerlei Abstufung für mich ist, weil bei jedem Weingut probiere ich eigentlich erstmal die Basis und wenn das geiler Wein ist, dann gehe ich auch die nächste Stufe höher und bis ganz hoch. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwo in der Basis sozusagen dann der Zukauf oder wie gesagt, die mastigen Weinberge landen, weil man es in der großen Lage rausgeschnitten hat, der Ertrag, jetzt mal blöd gesagt, dann finde ich das eigentlich kein holistisches System. Und bei uns sind so Sachen wie Kerner, Müller, Dornfelder, Portugiese, sind halt bei uns in der Basis. Und genau, finde ich, machen da eigentlich das, was sie sollen. Das sind Weine, die eigentlich einen schönen Zugang haben, auch für Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so im Natur-Low-Intervention Wine-Game sind und trotzdem auch für Heavy-User irgendwie immer noch Komplexität, Seriosität, Salz haben, einfach durch die alten Reben. Und ich finde, genau da passt es sehr gut rein. Und wenn wir irgendwann vielleicht mal einen herausragenden Müller- oder Kerner-Jahrgang haben, kann ich mir auch vorstellen, das reinsortig zu füllen, beziehungsweise machen wir jetzt wahrscheinlich mit einem Portugieser. Das ist auch eine Anlage, die mein Opa mit der Hand gepflanzt hat. Den haben wir jetzt reinsortig zu Rotwein, unser erster Rotwein, ausgebaut. Genau, das werden wir jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, wenn es geht, noch vor dem Herbst füllen, des 22er Jahrgang.
Jetzt, Bastian, jetzt haben wir sogar schon über den Keller oder über bestimmte Prozesse im Keller, Low Intervention, Stichwort etc. gesprochen. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Pflege deiner Anlagen, die Pflege der Weinberge. Wie gehst du da vor, um das nachher auch im Keller zu bekommen, was du willst?
Wir haben zum Glück schon zur Zeit von meinem Vater auf Bio umgestellt, auch vor der offiziellen Umstellung schon eigentlich auf die ganzen Düngesachen verzichtet. Also eigentlich, ne, mittlerweile sind wir jetzt Demeter zertifiziert. Es spielt schon eine Riesenrolle, die ganze Biodynamie einerseits, aber für mich vor allem auch der ganze regenerative Faktor. Also es geht eigentlich bei uns nie darum, irgendwie die Pflanzen zu ernähren, sondern eher immer das Bodenleben zu ernähren. Ja, das versuchen wir eigentlich mit regenerativen Methoden. Wir haben da für uns jetzt so eigentlich die Flächenrotte, glaube ich, klappt ganz gut, auch weil wir Böden haben, die durchaus schon Wasser halten können oder die auch, wo eine Begrünung einfach gut einzusehen ist. Und da versuchen wir eigentlich die Energie, die unsere Begrünung dann aus der Luft holt, in Form von Stickstoff und Kohlenstoff zum Beispiel, die versuchen wir halt über die Flächenrotte in unseren Boden zu bringen. Und genau, da wird die Begrünung, die schön hoch aufgewachsen ist, dann flach eingearbeitet. Und in dem Prozess besprühen wir die quasi mit Komposttee oder auch effektiven Mikroorganismen. Und die wiederum zersetzen die organische Masse dann und bilden da auch Dauerhumus. Und das hilft, glaube ich, langfristig, ja, Wasser zu halten, auch Boden zu kühlen und
Humus
einfach eine gesunde
aufzubauen, ne?
Balance, genau, Humus aufzubauen, einfach eine gesunde Balance, dass die Rebe das verfügbar hat, was sie braucht, ohne dass irgendwie was ausgewaschen wird, aber auch ohne dass es zu viel Angebot gibt in Form von Nährstoffen, sage ich mal.
Erklär doch nochmal genau, was das ist, regenerative Landwirtschaft. Du hast gerade so ein bisschen, du bist schon relativ tief eingestiegen. Da geht es ja einmal, glaube ich, um Biodiversität, ne?
Ja.
Und es geht um einen lebendigen Boden. Das sind so das, was ich immer als die zwei Eckpfeiler der regenerativen Landwirtschaft oder habe ich was vergessen?
Passt, denke ich so. Also eigentlich das Wort regenerativ sagt ja, also es ist eigentlich was Wiederaufbauendes, ne? Also es ist nicht abbauend. Logischerweise jede landwirtschaftlich genutzte Fläche fährt ja Energie von der Fläche ab, ne?
Ja.
Also wir als Winzer nehmen die Trauben, pressen die in unserem Betrieb aus und bringen die Trester wieder zurück auf die Fläche. Und trotzdem in dem Saft, den wir da dann in unserem Keller zu Wein verarbeiten dürfen, ist ja Energie und die ist nicht mehr auf der Fläche.
Ja.
Das heißt, früher oder später, wenn man da nichts dazu gibt, entsteht da eine Lücke, ne? Ich schmeiß jetzt einfach mal den Begriff Kreislaufwirtschaft in den Raum, ne? Also die Energie, die auf einer Fläche weggeht, muss auch wieder hinkommen.
Ja.
Wenn man das jetzt an einem Beispiel von der Kuh zum Beispiel macht, die Kuh frisst das Gras und im Optimalfall scheißt sie an den Ort wieder und bringt sozusagen die Nährstoffe wieder zurück ins System, das Bodenleben holt sich den Kuhfladen wieder runter. Aus der Energie können wieder neue Pflanzen wachsen. Und so ist es einfach ein gesunder Kreislauf, ne? Und sage ich mal, seit Industrialisierung, Mechanisierung, synthetische Düngerherstellung hat der Mensch halt gelernt, eigentlich den Kreislauf zu umgehen, indem er zum Beispiel
Dünnt.
ja synthetische Dünger auf die Fläche fährt, wo er vorher Energie abgefahren hat, ohne die wieder dem System in organischer Form zurückzugeben.
Bastian, erklär mir doch nochmal, du hast gesagt, wenn man da von der Fläche Energie wegnimmt, dann ist es gut, wenn man dafür sorgt, dass man wieder Energie reingibt. Aber das hat man ja im Grunde genommen mit dem Mineraldünger ja gemacht. Wo ist das Problem?
Genau, also die rein chemisch gesehen kommt die Energie wieder zurück, aber du hast ja schon gesagt, Mineraldünger und mit mineralischem Dünger kann eigentlich das Bodenleben wirklich überhaupt gar nichts anfangen. Das heißt, das ist dann kurz pflanzenverfügbar und der Rest wird mehr oder weniger ausgewaschen, geht dann als Nitrat zum Beispiel ins Grundwasser. Das hat wahrscheinlich auch jeder mal gehört, ist alles andere als wünschenswert. Und das ist halt eine sehr einseitige Sache, aber hat natürlich dem Mensch dann die Möglichkeit geboten, super hohe Erträge auch dauerhaft zu fahren, ne? Ohne dass man eigentlich die, ich nenne es jetzt mal, Naturgesetze wirklich beachten muss.
Ja, das war eine Verfahrensweise, die war sehr ökonomisch, ne? Aber auf lange Sicht gesehen war es kontraproduktiv vielleicht sogar und deshalb wenig nachhaltig und deshalb kurzsichtig, ne?
Ja, sicher kam man zu der Zeit aus einer Zeit, wo nicht alle unbedingt in Saus und Braus gelebt haben, wo man vielleicht auch ja Nahrungsmittelsicherheit an einem höheren Punkt gestellt hat, wie vielleicht letztendlich die Nachhaltigkeit. Und klar hat das ganze Thema Mechanisierung dem natürlich auch nochmal einen krassen Schub gegeben dann, ne? Aber heute wissen wir, die cleverste Idee war es oder ist es, sicherlich so nett gewesen.
Klar, man kann natürlich dadurch Erträge maximieren. Ja? Und das war ja mal in einer Zeit, wenn ich an die 80er Jahre zurückdenke, 70er, 80er, vielleicht auch noch 90er Jahre, in der zweiten Phase der Nachkriegsjahrzehnte, ja durchaus auch wichtig, dass man viel produziert hat. Die Weinpreise waren nicht besonders, die Flaschenpreise waren nicht besonders hoch. Es ging viel über die Menge. Und da sind wir natürlich heute in einer anderen Situation. Wir haben Wein im Überfluss. Es geht nicht darum, noch mehr Menge zu produzieren, sondern es geht darum, dass man sagen, die Landwirtschaft insgesamt und auch die Weinwirtschaft umstellt in puncto auf nachhaltige Bewirtschaftung auf der einen Seite und man hat zu zweiten auf der anderen Seite auch die Situation, dass die Verbraucher, die Konsumenten es auch fast schon erwarten, ja, dass sie Produkte nachfragen wollen, die eben auch in diesem Sinne ethisch wertvoll produziert sind. Oder täusche ich mich da?
Nee, sicherlich vor allem jetzt jüngere Generationen achten da, glaube ich, sehr drauf. Sieht man ja auch mit den ganzen politischen Formationen, für was da sich die jungen Menschen einsetzen. Das ist, du hast schon richtig gesagt, das ist mittlerweile heute eigentlich fast ein Standard für Menschen, die sich damit beschäftigen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen, ne? Es gibt sicherlich auch Menschen, die gezwungenermaßen sehr stark auf den Preis gucken müssen, weil sie sonst einfach mit ihrem zur Verfügung stehenden Geld nicht ans Monatsende kommen. Aber Leute, denen das wichtig ist, die setzen, glaube ich, ökologische Wirtschaftsweise oder nachhaltiges Denken da in der Landwirtschaft auf jeden Fall voraus. Und wir versuchen es da mit der regenerativen Landwirtschaft eigentlich auch in dem Rahmen mitzumachen, ja.
Und wenn man geringere Erträge fährt, wenn man einem Weinberg oder einer Rebpflanze nicht mehr zumutet, als sie von sich aus bereit ist zu geben, dann ist das ja sicherlich ein erster Schritt, ne, da Belastungen rauszunehmen.
Ja klar, das ganze System wird dahingehend erstmal entschleunigt, ne? Dass man überhaupt keine Energie mehr Überfluss hat, aber auf der anderen Seite auch, und das ist eigentlich das Wichtigste, nicht mehr die Pflanze ernährt, sondern das Bodenleben ernährt, weil nur Also das Bodenleben kann nur organische Masse verstoffwechseln. Das bringen wir zum Beispiel im Betrieb über die Begrünung ein, ne? Das ist die Saat, das Saatgut ist bei uns eigentlich die einzige Energie, die wir von außen zukaufen. Das lassen wir immer möglichst hoch aufwachsen. Jetzt in 23 hat es sogar zweimal geklappt, weil wir super viel Regen hatten. Und die ganze Energie, Kohlenstoff, Stickstoff, die die Pflanzen aufgesaugt haben, die in der Pflanze sind, die arbeiten wir dann flach ein und besprühen in dem Prozess mit Mikroorganismen und Komposttee, also mit den Organismen, die im Boden dafür verantwortlich sind, das Ganze zu verstoffwechseln, zu Humus umzubauen. Und das ist eigentlich unsere Idee auch von Kreislaufwirtschaft und ja, unser Energiemanagement. Also wenn es dem Boden gut geht, wenn der Boden lebt, dann wird die Pflanze immer das haben, was sie für einen natürlichen, gesunden Wuchs auch braucht. Weil eine Pflanze macht immer Symbiose, also Photosynthese liefert Zucker und der Zucker wird, jetzt mal vereinfacht gesagt, an der Wurzel von der Pflanze gegen Nährstoffe getauscht mit den Bodenlebewesen, mit der ganzen Mikrobiologie.
Und letztlich ist ja diese Art von Landwirtschaft auch deshalb so wertvoll, weil sie Kohlenstoff in den Boden zurückführt, ne?
Genau, das kann man im Prinzip auch messen. Wir sind da tatsächlich auch bei der Stiftung Lebensraum dabei. Die haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eben auch Carbon Farming zu machen. Und das kann man dann quasi in einem gewissen Rhythmus messen. Und wenn man beispielsweise dann 0,1 oder 0,2% Humus aufgebaut hat, kann man das in Kohlenstoff umrechnen und weiß, was man wirklich an Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Boden gespeichert hat.
Ja, und da hat die Landwirtschaft ein wahnsinniges Potenzial, ne?
Absolut. Also ich meine, wenn man jetzt mal hier in Rheinhessen oder in auch anderen ländlichen Gebieten unterwegs ist, sieht man, wie viel Fläche das ist. Und wenn irgendwie jede landwirtschaftliche Fläche im Dreijahresrhythmus 0,1% Humus aufbaut, ist es, glaube ich, kann da jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber glaube ich, ein sehr, 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 sehr großer Impact, den wir zur Verfügung hätten.
Ist denn auch für euch auch Vitiforst ein Thema oder Brachen anzulegen?
Im Thema Vitiforce habe ich in meinem Job ein bisschen was dazu gemacht, als ich bei Ecowin gearbeitet habe. Wir selbst haben es im Betrieb jetzt noch nicht fokussiert. Ich glaube, das klappt auch sehr, sehr gut auf Ackerflächen, wo auch vielleicht mehr Erosion herrscht durch Wind und so weiter, wie im Weinbau. Aber trotzdem gibt es da auch schon viele, viele spannende Projekte an der Mosel, auch hier in Rheinhessen, beim Weingut Hemer zum Beispiel. Aber ja, grundsätzlich Thema Begrünung und Brachen. Ne? Wir haben jetzt eine Fläche, die wir nächstes Jahr tauschen. Das wird immer eigentlich eingesät vor dem Herbst. Und da steht jetzt ein Blumenmeer, könnte man sagen, wo sich der Boden erstmal ein oder auch 2 Jahre wirklich wieder regenerieren kann, die Wurzeln in tiefe Schichten eintauchen können, den Boden wieder ein bisschen lockern. Und auf den Boden werden dann die Reben gepflanzt nächstes Frühjahr.
Ja, in der Zukunft wird es ja noch eine Reihe von Themen geben, die immer wichtiger werden, unter anderem sicherlich die Erhaltung der Wasserspeicherfähigkeit im Boden und die Vermeidung von Abfluss und auch Erosion, ne?
Genau, und da sind wir auch wieder bei regenerativer Landwirtschaft, weil Humusaufbau schafft eigentlich alle drei Sachen, die du gerade gesagt hast. Es schafft Wasser zu halten, also effektiv auch mehr Wasser für die Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Es speichert aktiv Nährstoffe, das heißt weniger Erosion und ein bedeckter Boden hat entsprechend auch, ja, ist viel, viel weniger anfällig gegen Erosion, egal ob es in Form von Wasser oder von Wind ist.
Das ist ein Langzeitprojekt, ne, dieses Thema Humusaufbau.
Ja, ich glaube, es ist ein Langzeitprojekt, wo wir quasi gerade am Beschleunigen sind. Aber wenn man den Boden erstmal aufgebaut hat und wirklich ein lebendiges System geschaffen hat, können wir, glaube ich, auch irgendwann weggehen von der Flächenrotte, wo wir wirklich auch ja immer einen Eingriff hinnehmen, sondern wo wir wirklich sagen, wir arbeiten jetzt mit einer Dauerbegrünung, das System ist in der Balance. Dann geht es darum, vor allem die Überfahrten zu reduzieren, dass man nicht immer den Boden verdichtet. Und ich glaube, dass das System durchaus auch so intakt sein kann, weil an sich die Rebe, der Wein, das, was wir das, was wir an Energie aus der Fläche rausnehmen, ist nicht so wahnsinnig viel. Den Stickstoff kann man ganz, ganz problemlos über Leguminosen wieder zurückführen. Und die Spurenelemente und Mineralstoffe sind zumindest bei uns in den Lössböden eigentlich wirklich ausreichend vorhanden, wenn sie pflanzenverfügbar sind. Und das ist eigentlich die Kunst, das aus meiner Sicht pflanzenverfügbar zu machen.
Also man tut einerseits dem Weinberg, diesem natürlichen Lebensraum der Reben, etwas Gutes, indem man dem Boden hilft, wieder lebendig und vital zu werden. Und das ist natürlich gleichzeitig auch die beste Voraussetzung für geilen Wein, ne?
Klar, und ich meine, der Boden ist quasi die Voraussetzung für unser ganzes Dasein, ne? Also da wächst unser aller Essen. Wein ist ja wirklich nur ein Genussmittel, aber wenn der Ort, wo unsere Lebensmittel herkommen, irgendwie in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist, dann glaube ich, ist jetzt nicht so viel gesagt, dass auch das, was da drauf wächst, nicht im allerbesten Zustand ist. Also können eigentlich nur gesunde Trauben aus meiner Sicht auch auf einem sehr, sehr gesunden Boden wachsen.
Verstehe. Und Bastian, wie ergänzt jetzt die Biodynamie deine Praxis oder dein Herangehen nach den Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft? Gibt es da Synergien? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, also du hast ja schon gesagt, ergänzen, Synergien, das sind eigentlich gute Schlagwörter, das schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil. Der Kreislaufgedanke ist bei beiden Sachen sehr hoch gestellt. Im biodynamischen Bereich gibt es noch den Faktor Tier, den versuchen wir über Zwergschafe und mittlerweile auch Hühner ein bisschen in unser System mit einzubringen. Und natürlich auch die Präparatearbeit, die glaube ich jetzt so für viele, die Biodynamie hören, immer am obersten Ende steht. Es ist ein Teil davon aus meiner Sicht, der auch sehr, sehr wertvoll ist. Der findet halt auf einer anderen Ebene statt. Man kann das nicht wie eine Düngung sehen, sondern es ist immer eine Information, die man in Form von einem Präparat, zum Beispiel dem Boden oder der Pflanze, weitergibt, ne? Also wenn man 500, also wenn man Hornmist ausbringt, ne, das ist Mist von der Kuh, ein schöner Fladen am besten in einem Horn von der Kuh eingegraben über die Winterperiode. Diese Energie aus dem Horn, aus dem Mist, das Dynamisieren dann im Frühjahr, das bringt man auf die Fläche. Das ist, ja, das ist wie so ein Hallo Wach im Frühling für den Boden. Es geht jetzt los. Und ich glaube, da können wir im Betrieb noch super, super viel dazu lernen. Das finde ich auch gerade an der Demeter-Gemeinschaft eigentlich cool, dass eigentlich einmal im Jahr immer so ein Hofgespräch stattfindet, wo auch viele ältere Kollegen oder Kollegen aus der Region kommen, die dann sich das Ganze angucken und auch immer Tipps geben, Feedback geben. Und das ist eigentlich, finde ich, am biodynamischen für mich persönlich das Wertvollste, die Kommunikation mit den Kollegen und eben diese Energie, ja.
Von dieser Gemeinschaft geht Energie aus, meinst du das?
Ja, von der Gemeinschaft, von der Philosophie an biodynamischer Landwirtschaft, ja.
Und was bringt da du hast es angesprochen, was bringt da die Integration von Nutztieren?
Ja, also ein Tier jetzt zum Beispiel bei uns ist es ja ein Schaf, ne? Es ist auch wieder ein Kreislaufgedanke, ne? Also normalerweise ein Tier frisst eine Pflanze irgendwo, verdaut es durch einen Wiederkäuer, zersetzt es und beimpft es mit Millionen von Mikroorganismen und scheißt es wieder auf die Fläche aus. Das ist eigentlich der wertvollste Dünger, den man haben kann in dem Moment, ne? Weil das wirklich pures Leben, pure Energie ist. Und es sollte eigentlich Teil von jeder Kultur sein. Also als Kultur verstehe ich einen Ort, der in der Landwirtschaft vom Mensch angelegt wurde, ne? Wie zum Beispiel ein Weinberg. In jeder Natur, in jedem Wald gibt es Tiere. Das ist immer eine Symbiose und deswegen gehört auch in der Kultur eigentlich aus meiner Sicht immer ein Faktor Tier mit dazu.
Verstehe. Kann man die Biodynamie auch als, sagen wir mal, als Instrument, als reine Technik betreiben? Oder gehört zur Biodynamie vielleicht auch eine sensible Wahrnehmung, ein genaues Hinschauen, was passiert im Weinberg? Gehört dazu vielleicht auch ein Stück Achtsamkeit und Respekt, also eine spirituelle oder eine ethische Dimension?
Ja, auf jeden Fall. Oder wie du es jetzt gesagt hast, ne, mit dem Beobachten. Also das alleine schon, das hilft mir manchmal, ne, wenn wir früh morgens ein Präparat ausbringen, wo es vielleicht noch dunkel ist oder gerade die Sonne aufgeht. Man geht durch die Flächen, wie man das bisher immer mit der Hand, und sieht erstmal, wie sieht die Fläche da morgens aus. Da ist vielleicht Tau, was man noch nie wahrgenommen hat, wenn man um 8 Uhr morgens in der Fläche ist oder so, ne? Wo man ist immer zu einer anderen Zeit da, auch, ja, es ist einfach so, wenn es blöd anhört, man ist mit einem anderen Mindset auch da und man ist irgendwie auch da und beobachtet das Ganze und das, ja, es ist was anderes, was nicht immer so greifbar oder zu erzählen ist. Das ist jetzt nicht wie CO2 im Boden zu messen, ne? So messbar ist die Biodynamie, glaube ich, zumindest nicht, aber dass es irgendwo eine energetische Ebene gibt, das hat, glaube ich, jeder Mensch auch schon mal gespürt, ne? Wenn er nur bei Vollmond schlecht schläft, sage ich mal.
Ja, ja. Lass uns mal einen Blick auf dein Portfolio werfen. Ich erinnere dir noch mein Tasting mit euch. Vor allen Dingen habe ich 3 Weine, die ich am meisten, glaube ich, erinnere. Das ist einmal euer Brut Nature, dieser Blanc de Blanc, die Cuvée Weiß und der Silvaner. Aber da habt ihr noch einen Pet Nat, den hast du, glaube ich, als absoluten Einstieg bei euch mal beschrieben. Legen wir mal mit dem los.
Genau, es gibt noch einen Riesling und dann gibt es noch den Pet Nat. Den würde ich mal so beschreiben, der kommt noch aus unserer Anfangszeit, ne? Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, der Betrieb hat super viele Rebsorten auf relativ wenig Fläche und wir haben uns dagegen entschieden, das einfach humorlos auszuhacken. Also haben wir uns gefragt, was können wir mit Rebsorten wie zum Beispiel Dornfelder und Portugieser machen? Wie schaffen wir es, dass es nicht nur fruchtig und keine Säure hat, dass es nicht nur banal ist? Und dann haben wir uns eigentlich dazu entschieden, das ein bisschen früher zu ernten. Der Pet Nat, der hat jetzt 9 Alkohol, glaube ich. Dass es einfach noch eine Frische hat, nicht nur banale Frucht. Und das haben wir dann in der ersten Gärung noch auf die Flasche gefüllt und einen Pet Nat draus gemacht. Und genau, ich bezeichne das eigentlich so als unseren Terrassen-Lambrusco, also wo man wirklich auch gar nicht groß drüber reden und philosophieren muss, einfach nur hinsetzen, trinken, gute Zeit haben.
Aber schon richtig anspruchsvoll ist der zweite Schäumer, der Blanc de Blanc Brut Nature. Der hat, soweit ich mich erinnere, 18 Monate Hefelager und ja, versprüht wirklich beides. Einerseits so eine tolle Frische, sehr energetisch, sehr feines Mousse, erinnere ich. Und bei allem Temperament, was er hat, hat er aber auch was in sich Ruhendes, sowas Cremiges, was denn das, bei dem erinnere, sage ich immer, das ist so ein Wein. Wir hatten ihn letztens nochmal hier, den gibt es ja bei Vino Central in Darmstadt auch. Wir hatten ihn nochmal hier und da sagt meine Frau auch, schade, dass man ihn nicht streicheln kann. Ne? So ein schönes Bild, weil er einfach sich so von der Textur her, vom Mundgefühl her, diese Verbindung zwischen prickelnder Frische, Energie auf der einen Seite und trotzdem aber eine begleitende, diese Energie, dieses prickelnde, begleitende Cremigkeit auch hatte. Und das hat uns sehr gut gefallen.
Ja, vielen Dank für diese Lobeshymne.
An meine Frau. Ich kommuniziere es weiter.
Genau, liebe Grüße gehen raus. Schön, das freut mich echt. Und im Prinzip ist es ja genau das, warum wir es auch machen. Ne? Einerseits muss es uns schmecken, sonst stehst du, glaube ich, nicht dahinter beim Produkt. Aber wir versuchen auch immer, klar, der Blanc de Blanc ist jetzt auch unsere Spitze vom Sortiment. Das muss dann schon auch wirklich High-End sein. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Aber wie du es hast auch schön gesagt, wir versuchen eigentlich nicht so ein auf die Fresse Wein zu machen. Das ist, muss irgendwie immer eine Energie haben und eine gewisse Balance. Ja, ich glaube, das passt eigentlich so. Und der Beschreibung ist wenig hinzuzufügen.
Ja, Cuvée Weiß, das ist so der Einstieg der Stillweine, ne? Und dann
Ja.
kommen oben drüber der Silvaner und der Riesling. Cuvée Weiß, was muss ich mir da für Rebsorten vorstellen?
Ähnlicher Gedanke wie beim Petnat, ne? Also, wie schaffen wir es halt Rebsorten, die nicht so en vogue gerade sind, immer noch wirklich mit viel Respekt und glaube ich auch mit einer sehr, sehr guten Qualität in die Flasche zu füllen? Und am Anfang hieß unser Einstieg mal Freigeist, auch weil es das Wort eigentlich ganz gut getroffen hat, ne? Mittlerweile heißt es Cuvée Weiß und wir geben dem jetzt nochmal einen neuen Namen. Das wird jetzt Tudo Beni heißen ab 23, einfach weil es hunderte Cuvée Weiß gefühlt auf dem Markt gibt. Aber die Idee war eben immer aus Rebsorten wie Müller und Kärntner, die so zu paaren, dass das einfach was Schönes ist, dass man ein bisschen eine Balance von einem Müller und eine Fruchtigkeit vielleicht von einem Kärntner zusammen hat. Und dann noch ein bisschen Riesling. Es ist nie mehr als drei Sorten, dass es auch nicht wirklich so ein Kauderwelsch gibt, sag ich mal. Aber irgendwie das so zu unterstützen, dass es einerseits sehr zugänglich ist, vielleicht auch für Leute, die jetzt in diesem Low-Intervention-Wein-Ding noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, aber auch für einen Heavy-User, der das trinkt und sagt, ey, das ist wirklich stabiler Wein, das ist komplex, das hat Spannung, das macht Spaß. Ja.
Absolut, absolut. Auch hier wieder Faktor viel Energie. Und man sieht natürlich auch bei dieser Cuvée Weiß rein optisch, dass es ein Wein ist, der jetzt nicht so in diesem Mainstream-Segment beheimatet ist, ne? Er hat eine gewisse Griffigkeit, er hat Struktur, auch wirklich saftige, sehr, sehr saftige Länge. Ja, das ist ein sehr hochwertiger Einstieg, würde ich das nennen.
Es macht einfach Spaß und ich glaube, das kriegen wir auch eigentlich von den meisten Leuten so widergespiegelt, ja.
Ja, also es ist nicht zu kompliziert, insofern durchaus im Einstiegssegment gut positioniert, erfordert sozusagen jetzt nicht einen Kniefall, ne, wenn man ihm begegnet, aber auf der anderen Seite gibt er genug Stoff auch für all jene, die ein bisschen mehr wollen.
Genau, das ist immer die. Bei allen Weinen eigentlich die Idee, mir ist so, Vibration, Energie ist mir eigentlich wichtiger wie irgendwelche Säurewerte oder wie auch immer. Das muss einfach Trinkfluss haben, das muss Spannung haben und in manchen Jahren hat es halt mehr Säure, in manchen Jahren hat es weniger Säure. Also wir messen uns da auch nette Fuß ins Ohr, sage ich mal. Das kommt halt so, wie es kommt und wichtig ist, dass die Träubchen schmecken und wenn die schmecken, dann schmeckt eigentlich meistens auch der Wein.
Was hat man jetzt als Konsument, das werden sich sicherlich die Hörerinnen und Hörer fragen, wenn man zu einem deiner Top-Weine greift, zum Silvaner oder zum Riesling? Was ist da, was kriegt man da doch noch ein bisschen mehr als bei deiner Cuvée Weiß?
Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, rein handwerklich kriegt man genau das Gleiche, ne? Also wir behandeln unseren Einstiegswein mit dem gleichen Respekt und mit allen gleichen Schritten wie den Blanc de Blanc oder irgendwas anderes. Für mich ist eigentlich immer krass, das Alter auch der Reben zu sehen und schon auch der Standort. Und das ist auch das, was wir dann mit der Linie, wo das Schaf eben drauf ist, mit den höherwertigeren Sachen eigentlich kommunizieren wollen, ne? Also der Riesling, der wirklich vom schweren Ton kommt, 45 Jahre alte Reben, wie viel Salz du da hast, wie viel Komplexität man da hat. Ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz anderes Niveau, wie jetzt die Cuvée Weiß. Und beim Silvaner ist es eigentlich ähnlich. Also, ja, man kriegt eigentlich nur noch mehr puren Wein wie vorher. Ja.
Und du schreibst Silvana mit Y, ne?
Genau, ist so die alte Schreibweise. Haben wir uns mal dafür entschieden.
Okay. Sonst keine Bewandtnis.
Nee, war eine Bauchentscheidung.
Ja, Bauchentscheidungen spielen immer eine Rolle. Ich glaube, das ist der Mix, ne, zwischen einerseits Bauchentscheidung und andererseits Strategie und auch ganz klare Prinzipien und Leitplanken, ne, die man auf so einem Weg braucht. Aber es muss Platz in jederlei Hinsicht beim Wein machen, auch bei der Kommunikation über und zum Wein. Es braucht auch Platz für Bauchentscheidungen.
Ja, klar. Und ich meine, als ich dann angefangen habe mit dem Wein machen oder auch mit dem Wein trinken, jeder probiert dann die großen Weine von den ohnehin schon großen Kollegen, die ja als junger Mensch für einen irgendwie Rockstars sind. Mhm. Aber auch in der Küche ist es ja so, ne, ich vergleiche auch Kochen immer oft mit Wein machen, weil es gar nicht so weit weg ist. Ne?
Ja.
Es gibt eigentlich nicht richtig und nicht falsch. Du kannst sehr, sehr gut klassisch französisch essen gehen, du kannst auch sehr, sehr gut skandinavisch essen gehen. Und wenn du bei uns in die Haagsheimer Weinstube gehst, dann kannst du einfach auch super geiles Cordon Bleu da essen oder mal ein Leberknödel. Mhm. Und alles hat seine Daseinsberechtigung und alles ist genauso richtig, wenn es aus guten Produkten kommt und mit Leidenschaft gemacht wird. Und da gibt's für mich nicht richtig und nicht falsch. Man kann sich irgendwie dafür entscheiden, einem Stil zu folgen, weil er vielleicht gerade in ist. Ja, unser Stil hat sich eigentlich so einfach rauskristallisiert, weil es halt jetzt so schmeckt, wie es schmeckt. Ja, also ich kann auch gar nicht so sagen, ob das jetzt an irgendeinem anderen Weingutsstil angelehnt ist. Ich glaube es eigentlich nicht. Oder zumindest nicht aktiv, ne?
Mhm.
Ja, wir haben uns eben für diesen einen Weg entschieden mit der Ganztraubenpressung und dem langen Hefelager.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen inspiriert ist von der Peer Group, in dem du ja auch unterwegs bist. Ne? Also wenn man nur mit sagen wir mal, Daniel Wagner oder KP oder so weiter unterwegs ist, dann ist man vielleicht in einer anderen Welt, folgt anderen Ideen und Prinzipien der Weinbereitung, als wenn man mit denen unterwegs ist, mit denen du gerade auf dieser Tour Natur unterwegs bist. Das ist ja eine andere Gruppe mit anderen Ideen auch des Weinmachens.
Klar, und das sind auch alles junge Leute, die alle schon schöne Erfahrungen in anderen Betrieben gesammelt haben. Und das ist eigentlich das finde ich am allerwertvollsten. Ne? Jeder hat von, wie gesagt, auch großen Kollegen gelernt, da was mitgenommen, auch Sachen mitgenommen, die man selbst zu Hause niemals so machen würde. Und das in dieser jungen Gruppe paart sich quasi alles und befruchtet sich da irgendwie gegenseitig. Und jeder versucht einfach nur, bestmögliche Landwirtschaft zu machen und guten Wein zu machen. Und ich glaube, das ist auch dieses Gemeinsame ist auch super wichtig so für einen deutschen Wein, dass sie wieder gemeinsam versuchen, eigentlich deutschen Wein auf dem Markt irgendwie dahin zu bringen, wo er hingehört, weil das ist, wir sind nicht miles away von der Champagne oder vom Burgund. Es gibt so viele junge und auch schon ältere Kollegen, die mindestens genauso großartiges Zeug machen. Und ich glaube, das kriegt man nur kommuniziert, wenn man das gemeinsam macht und nicht gegeneinander.
Ja, der Gedanke der Gemeinsamkeit, der ist sehr, sehr wertvoll. Es hat natürlich auch in der Generation vor euch da das ein oder andere gemeinschaftliche Projekt gegeben. In Rheinhessen ja Message in a Bottle. Wenn ich daran denke, wie viel Ausstrahlung das letztlich gehabt hat und wie viel Bewegung das in dieses verkrustete Rheinhessen damals gebracht hat, dann ist es gar nicht hoch genug einzuschätzen. Aber das, was ihr heute macht, ist sicherlich ebenfalls ungemein wertvoll. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort deinerseits gerade und mir bleibt dir viel, viel Glück auf euren Wegen zu wünschen und für heute Danke zu sagen. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst.
Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht und genau, ich hoffe, es war ganz nett anzuhören.
Ja, das entscheiden später die Hörerinnen und Hörer. Mach's gut, tschüss.
Alles klar, ciao, bis dann.
So, ihr Lieben, das war die 194. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Zu Gast war Bastian Beni aus Wintersheim in Rheinhessen, ein junger Winzer mit glasklaren Vorstellungen und einem ethisch fundierten Modell vom Weinbau, dem die Zukunft gehört. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann bin ich ein weiteres Mal in Rheinhessen unterwegs und treffe in Alzheim die Winzerin Elisabeth Muth vom Weingut Rappenhof. Ursprünglich studiert sie Architektur an den Technischen Universitäten Darmstadt und Zürich und arbeitet dann eine Weile als Architektin in München. 2018 kehrt sie in den Familienbetrieb zurück und übernimmt gleich die leitende Position. Logisch, dass ich im Interview von ihr wissen will, welche Erfahrungen und Einsichten sie aus ihrem Leben als Architektin in den Weingutsalltag hat mitnehmen können und an welch anderen Punkten die Uhren im Weinbusiness dann doch ganz anders ticken als in ihrem früheren Leben. Also, schaltet wieder ein, wenn in genau 14 Tagen die nächste Ausgabe von Genussimpuls an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.